ARD.
Bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Teil des von Israel besetzten Westjordanlands sind 3 palästinensische Kämpfer getötet worden. Die radikal-islamische Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Und die 2. Nacht in Folge hat Russland eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt. Hallo, ich bin Milad Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 28. Oktober. Bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Teil des von Israel besetzten Westjordanlands sind 3 palästinensische Kämpfer getötet worden. Nach Angaben Israels sind die 3 Männer beim Verlassen einer Höhle in der Nähe von Jenin erschossen worden. Die Stadt gilt als Extremistenhochburg. Die israelische Armee begründete den Einsatz damit, dass die Männer einen Angriff geplant hätten. Weitere Details wurden nicht genannt. Seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 hat Israel seine militärischen Aktivitäten im besetzten Westjordanland verstärkt. Die radikal-islamistische Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Die sterblichen Überreste sollen nun in Israel forensisch untersucht werden, um die Identität festzustellen. Wenn es sich tatsächlich um eine tote Geisel handelt, ist es die 16. von 28 Leichen von Verschleppten, die die Hamas im Rahmen des Friedensplans aushändigen muss. Zur Ukraine. Die 2. Nacht in Folge hat Russland eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt. Dabei seien insgesamt 17 Drohnen zerstört worden, so das russische Verteidigungsministerium. 3 weitere Drohnen sollen über der Region Bryansk, die westlich der Ukraine angrenzt, zerstört worden sein. Nach Angaben des dortigen Gouverneurs wurde ein Zivilist verletzt. Die Ukraine hat sich dazu bisher nicht geäußert. Seit Wochen greift wiederum Russland gezielt die Stromversorgung in der Ukraine an. Jeden Tag versucht es, das Leben in einer anderen Stadt weitgehend lahmzulegen. Besonders betroffen Städte in Grenz- und Frontnähe, wie Tschernihiw. Die Menschen dort richten ihr Leben an der Stromtabelle aus, die es für jedes einzelne Haus gibt und aus der hervorgeht, wann es Strom gibt und wann er wegen Reparaturarbeiten abgeschaltet ist. Mit dem Strom fällt dann auch oft das Wasser aus. Unser Korrespondent Florian Kellermann mit Eindrücken aus Tschernihiw.
Anastasia Worontsova packt ihr Laptop wieder ein. Eigentlich wollte sie hier arbeiten, in diesem kleinen Café. Sie coacht Menschen im Internet, wie die selbstbewusster vor ihren Kunden auftreten können. Ich dachte, dass ich hier bleiben kann. Hier gibt es garantiert Strom, weil das Café über einen Generator versorgt wird. Aber es sind zu viele Leute hier. Ich muss ja die ganze Zeit sprechen und will sie nicht stören. Jetzt könnte ich nach Hause gehen, weil es dort im Moment Strom gibt, obwohl es laut Stromplan eigentlich keinen geben sollte. Dann müsste ich hoffen, dass das so bleibt. Oder ich fahre ans andere Ende der Stadt, da gibt es ein ruhigeres Café und bringe dort den Arbeitstag zu Ende. Für Anastasia Worontsova sind solche Gedanken Alltag. Die 32-Jährige lebt in Tschernihiw, im Norden der Ukraine. Die Stadt liegt weniger als 80 Kilometer von Russland entfernt. Wie viele ukrainische Städte in Grenznähe und Frontnähe wird sie von dort besonders oft beschossen. Jetzt vor dem Winter vor allem die Stromversorgung, Wärmekraftwerke, Umspannwerke. Deshalb fällt immer wieder der Strom aus. Und weil die ukrainischen Energieversorger ständig am Reparieren sind, gibt es diese Abschaltpläne für jedes Haus. Vor den meisten Cafés und Läden gibt es einen Stromgenerator. Eine Mitarbeiterin gießt gerade Diesel nach, ohne ihn abzuschalten und abkühlen zu lassen. Sie weiß offenbar nicht, wie gefährlich das sein kann. Zu Hause beschreibt Anastasia, wie der Stromausfall auch die intimsten Bereiche des Lebens beeinflusst. Denn noch öfter als der Strom fällt das Wasser aus, weil die städtischen Pumpen oft nicht in Betrieb sein können. Deshalb können wir hier nicht bedenkenlos das Klo benutzen. Wenn man die Spülung betätigt, kommt einmal Wasser, aber dann ist der Vorrat im Tank in der Wand aufgebraucht. Von da an müssen wir mit der Wasserflasche nachgießen. Oder am besten gehst du woanders hin. Denn wenn es lange kein fließendes Wasser gibt und trotzdem alle aufs Klo geht, dann verstopfen die Rohre im Haus. Und dann hat das ganze Haus ein Problem. Schwester Veronika Razumna kommt zu Besuch. Sie wohnt in der Nähe, denn bei ihr zu Hause gibt es im Moment keinen Strom. Die 29-Jährige muss ihr Handy aufladen. Sie ist Bloggerin. Ihre Filme auf Instagram handeln von den schönen Seiten des Lebens. Ein gemütliches Frühstück zu Hause, ein Besuch bei der Kosmetikerin. Die Menschen in Tschernihiw versuchten trotz allem zu leben, sagt sie. Wie gestern, als die beiden Schwestern zum Ausspannen nach Kiew fahren wollten, in die Hauptstadt, 120 Kilometer südlich. Das war lange geplant. Aber als wir aufwachen, gibt es in unserem Viertel nichts. Keinen Strom, kein Wasser. Ich habe zu Nastja gesagt, das schaffen wir. Sie ist Wasser holen gefahren. Ich habe es im Topf aufgewärmt, auf dem Gasherd. So konnten wir unsere Toilette erledigen. Anschließend sind wir zu Bekannten gefahren, wo es Strom gab, und haben uns dort die Haare geföhnt. Dann sind wir losgefahren. Auch auf Hochkultur wollen die beiden Schwestern nicht verzichten. Vor kurzem hatten sie Karten fürs örtliche Theater. Dreimal wurde die Aufführung verschoben, mal wegen Strommangel, mal wegen Luftalarm.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Milad Kupay. Vielen Dank fürs Zuhören.